Ja, guten Morgen, schön, dass ihr da seid. Matthias, bin der Pastor hier. Wer ist jetzt noch nicht runtergekommen? Wer ist jetzt noch nicht angekommen von euch? Der ist wirklich hart zu knacken. Ich möchte noch ein Stück weit thematisch hineinführen. Du kannst mir ruhig ein bisschen weniger geben hier vorne. Wir starten was ganz Neues. Hirtengefäß haben wir es genannt. Und wenn du mich noch umschaltest, dann können wir das hier erkennen. Das Hirtengefäß, ich habe mir die ganze Woche über Gedanken gemacht, ist das überhaupt ein Wort, was es gibt? Ich glaube nicht. Ich habe was kombiniert, wie man nicht schwer feststellen kann. Und zwar ist es das Hirtliche, was wir jetzt ganz stark betonen möchten an unserem Punkt der Gemeindeentwicklung. Und deswegen werdet ihr auch immer diesen Hirtenstab hier ein Stück weit im Auge haben, ich auch. Und es stört auch so ein bisschen, merkt man, wenn man mich angucken möchte, dann stört es so ein bisschen. Aber wir hatten das auch mit dem Kreuz eine Weile in der Mitte. Und man hat sich immer so ein bisschen gestoßen am Kreuz. Und das ist auch eine Botschaft. Das ist eben keine Sache, die irgendwo am Rand steht, das mit dem Glauben, mit Gott, mit dem Kreuz und auch mit dem Hirtlichen, sondern es ist eine Sache, die zentral ist, die muss uns stoßen, anstoßen. Der Glaube ist nicht etwas, was uns irgendwie nebendran lässt, wo man mal sich so nett hinsetzt oder nicht, oder wie auch unsere Stimmung hier ein bisschen ist. Man geht mal so raus ins Foyer, holt sich ein Käffchen, dann geht man wieder rein und betet Gott an. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ihr Lieben, es geht um etwas Größeres. Es geht um etwas Hingebungsvolleres, Radikaleres. Es ist etwas, was das Leben verändert. Und die Kirche darf sich dementsprechend auch gerne verhalten. Und es ist auch eine Botschaft, die uns begleitet, ständig und auch begleiten muss. Und das ist dieses Hirtliche. Und wir möchten aber auch das Gefäß anschauen, nämlich dich und mich. In was für ein Gefäß fallen denn diese Worte hinein? In was für ein Gefäß kommt denn dieser Gott? Und was passiert dann in Kombination mit diesem Gott und diesem irdischen Gefäß namens Mensch? Und diese Kombination ist spannend, bringt auch eine Spannung, weil genau hier etwas passiert. Und das Göttliche kommt in einen irdischen Menschen hinein. Und das zusammen ist ja irgendwie nicht ganz kompatibel, aber es wird kompatibel gemacht. Und daraus folgen interessante Dinge. Und damit möchten wir uns die nächsten Wochen befassen mit all diesen hirtlichen Aspekten in Gemeinde, hirtliche Strukturen. Wer war Jesus der Hirte wirklich? War der immer nur lieb und brav? Oder hat er auch mal die 99 stehen gelassen und ist dem einen hinterhergelaufen? Würde sich der Hirte ständig in Gemeinde aufhalten oder lebt er mitten unter den Menschen? Wir wollen uns diesen Fragen stellen und auch auf ganz zerbrechliche Dinge zum Sprechen kommen. Und das ist mein Thema heute, nämlich der Schatz im Gefäß. Und es ist eine hirtliche Predigt, ein Zuspruch, besonders auch an Menschen, die gescheitert sind oder in irgendwelchen Lebensbereichen etwas gescheitert ist. Vielleicht ist es in der Ehe irgendwas passiert, vielleicht ist es beruflich irgendwas gescheitert, vielleicht mit deinen Freunden, Freundschaften in gewissen Lebensbereichen. Vielleicht hat jemand Versagensgefühl und ich vermute, dass deswegen auch heute unsere Lobpreiszeit so enorm in diese Richtung ging, Verletzlichkeit. Und wir möchten einfach als Gemeinde auch über diese Themen sprechen, über die Verletzlichkeit des Gefäßes, des Menschen und wie ihr das zusammenkriegt mit göttlichen Dingen. Ihr habt hier schon den Text vor Augen, im 2. Korinther 4, werden wir gleich hineinsteigen. Und es geht hier um diesen bekannten Paulus. Wer kennt den Paulus nicht? Mal ganz ehrlich, ja, aus der Bibel. Da hinten im Foyer, ist völlig in Ordnung. Der ist auch schon lange tot. Musst du nicht kennen. Aber das ist ein Mann, der ist sehr bekannt, weil er ganz viele Texte der Bibel geschrieben hat oder schreiben lassen hat. Man weiß ja nicht genau, ob er nicht schreiben konnte oder zwei linke Hände hat. Auf jeden Fall wurde ganz viel von ihm geschrieben. Er ist ein geistlicher Leiter, ein sehr krasser, radikaler Christ gewesen. Jemand, der polarisiert. Mal ganz ehrliche Frage, wer von euch mag Paulus nicht so? Ja, ihr dürft wirklich ganz ehrlich sagen, er ist tot. Ja. Luisa, warum? Zu krass für dich. Interessant. Noch eine Wortmeldung. Wer mag den nicht so? Du hast auch gestreckt, Daniel? Warum? Dipfleschießerig. Das muss man erstmal übersetzen. Ja. Was fällt euch eigentlich ein, so über jemanden zu reden aus der Bibel? Ja. Wichtig ist hier, dass wir heute ein Stück weit eine Facette auch von Paulus anschauen, die vielleicht gar nicht so bekannt ist, nämlich eine schwache Facette. Im 2. Korintherbrief kann man ganz viel auch über Paulus seine Verletzlichkeit lesen, auch wo es um das ein oder andere Menschliche geht. Und Deswegen lasst uns heute mal ein bisschen hineinschauen, auch in die verletzliche Seite von geistlichen Leitern, von Menschen, die sogar große Teile der Bibel geschrieben haben, von Leuten, die wir eigentlich so stark empfinden, dass sie für uns sogar ein bisschen abstoßend vielleicht sind. Und damit erwische ich uns ja ein bisschen. Und vielleicht geht es euch ja auch mit mir so oder mit anderen so. Wenn Leute in zu vielen starken Bereichen sichtbar sind, dann hat es irgendwie auch eine schlechte Auswirkung. Aber vielleicht ist es auch so, dass Menschen dich in deinem Umfeld als jemand wahrnehmen, sagt, ja, der hat ja immer eine Antwort oder der glaubt ja immer eine Antwort zu haben. Bei dem läuft ja immer alles, ne? Was ja Quatsch ist. Und deswegen schauen wir uns heute diese Spannung an, dieser Schatz des Himmels in irdenen Gefäßen. 2. Korinther 4, 7. Wir, sagt er hier der Paulus, allerdings sind für diesen kostbaren Schatz Gottes, der uns anvertraut ist, nur wie zerbrechliche oder irdene Gefäße. Warum? Es soll nämlich deutlich werden, dass die alles überragende Kraft, die in unserem Leben wirksam ist, Gottes Kraft ist und nicht aus uns selbst heraus. Und das ist das, was Paulus an dieser Stelle sagt, denn er steht genau in dieser Spannung. Menschen kritisieren ihn, sehen seine Verletzlichkeit. Wenn wir von Paulus lesen, lesen wir auch ganz oft, dass er ärmlich rüberkommt, dass er in Schwachheit ist, dass er flüchten muss, unter Schiffbruch gerät, geschlagen wird, Entbehrung erlebt, Leid, äußeres Leid und Zerbrechlichkeit. Und man redet von ihm, wenn du da bist, dann bist du irgendwie so schwach und wenn du wieder weg bist, schreibst du wieder so einen harten Brief an uns. Ja. So hat man Paulus erlebt und vielleicht ist auch das die Spannung, die du wahrnimmst. Was ist hier los? Einerseits so ein harter Kerl und so radikal, zu radikal für mich und dann andererseits kommt er wieder daher und ist irgendwie so schwach oder angegriffen, zerbrechlich äußerlich. Und ihr Lieben, genau in dieses Thema spricht Paulus hier dieses Bild hinein, was die Leute verstehen sollen. Ihr Lieben, es ist ein kostbarer Schatz, ein göttlicher Schatz, eine göttliche Autorität und Vollmacht in mich, in uns gelegt, aber in ein irdenes, zerbrechliches Gefäß. Und genau davon dreht sich hier. Und das ist es, worum es geht. Und warum ist das so? Es soll sichtbar werden, dass es eine übernatürliche Kraft in uns ist und es nicht wir sind. Das heißt also, Paulus bringt es in ein Bild, das die Leute verstehen damals. Man weiß, dass damals wertvolle Dinge in tönerne Gefäße gepackt wurden. Wertvolle Schriften, wertvolle Sachen, vielleicht der erste Zahn vom Kind, der goldene Schnuller, was auch immer du dir einfallen lässt, der Goldbarren. Es wurde in tönerne Gefäße gepackt. Das war damals in der Geschichte, in der Zeit so. Und deswegen dieses Bild. Und genau darum dreht sich, und das ist mein erster Punkt hier, die Spannung von Gefäß und Schatz, die ist tatsächlich real und wir müssen sie und dürfen sie aushalten. Das bedeutet, du darfst auf gewisse Art und Weise zerbrechlich sein. Ich darf das dir zusprechen, Gott hat es genauso vorgesehen, er lässt etwas Kostbares, etwas Göttliches in einem schwachen Menschen zurück. Und diese Kombination begegnet uns auch in unserer Welt und Umgebung. Das ist auch ein großes Thema auch für Leute, die die Christen verurteilen, weil sie sagen, hey, einerseits redet ihr von dem Ding und habt das kostbare Ding und andererseits zerstreitet ihr euch. Einerseits redet ihr von der Wahrheit und andererseits seid ihr so begrenzt in eurem Umgang mit anderen Menschen, was ja auch stimmt. Einerseits habt ihr etwas Gewaltiges, es passieren Wunder durch euch, Heilungen und im nächsten Moment sehe ich euch streiten untereinander wie Kinder. Und ihr Lieben, natürlich ist das nicht der Anspruch Gottes. Natürlich wollen wir hier entwickelt werden, aber genau das ist die Spannung, in der wir uns auch befinden und die ich heute einfach mal dir zusprechen möchte. Du darfst zerbrechlich sein und gleichzeitig vollmächtig. Und ich denke, das ist die hirtliche Predigt, die heute dran ist für uns. Du darfst gescheitert sein in gewissen Bereichen deines Lebens und trotzdem wissen, dass das kostbarste Geschenk, der Schatz in dir ist. Und das ist eine Spannung, die muss man aushalten. Und ich habe euch das ja schon oft gesagt, biblische Themen haben Spannungen in sich. Und wenn man sagt, ich will die Spannung nicht, ich will rechts oder links runter, dann bleibt dir hier nur die Möglichkeit, okay, ich bin entweder ein schwaches Gefäß und das stimmt alles nicht, oder ich bin der geilste Typ auf Erden, irgendwas muss es sein. Aber das ist eben nicht die Wahrheit. Die Wahrheit ist, genau wie es Paulus hier erlebt und noch beschreibt, es ist der Schatz in einem irdischen Gefäß. Und du darfst schwach sein. Du darfst zerbrechlich sein, du darfst auch gescheitert sein, aber du musst es nicht bleiben. Du darfst gleichzeitig sagen und wissen, ich bin und habe ein Geschenk Gottes, wenn es so ist, eine Vollmacht Gottes. Und es kann beides miteinander sein. Und das soll uns versöhnen, das soll auch Dinge zusammenbringen, die uns irgendwie trennen. Das soll vor allem die Chance aufzeigen, und das ist das Hirtliche hier. Egal, was bei dir passiert ist, egal, wie du gescheitert bist, egal, wie dein Stand momentan ist, Gott sagt zu dir, genau so ist es gedacht. Ich werde etwas von mir in euch zerbrechliche Menschen legen. Und beides miteinander ist eben da. Es darf sich entwickeln, aber es ist beides da, und ihr dürft es als etwas Gutes erstmal sehen. Ist das gut für euch? Es gibt natürlich Leute, die sagen, hey, ich bin gerade nicht zerbrechlich, ich bin stark unterwegs, ich möchte nicht besinnlich sein, ich möchte nicht auf das Zerbrechliche schauen, aber wenn wir ganz ehrlich sind, jeder, der auch stark unterwegs ist momentan, jeder, der im Abgeht, hat in seinem Leben Bereiche, die sind zerbrechlich. Und wir stellen fest, es gibt eine Verletzlichkeit im Leben eines Christen, die ist in Ordnung. Die darf auch bleiben, währenddessen du vorangehst. Und das ist eine Spannung, die muss man erstmal auf die Reihe kriegen. Und ich möchte uns befreien von einer einseitigen, falschen Lehre, dass wir sagen, wir müssen immer gut auf sein. Wir müssen immer vorne dran sein. Wir müssen immer, wie man Paulus auch wahrnimmt, radikal die richtige Antwort, die richtige Sache, alle Heilungen und alle Vollmacht parat haben. Aber wenn wir Paulus anschauen, ist in seinem Leben beides. Es ist Entbehrung, es ist Schwäche, es ist angegriffen sein. Im 2. Korintherbrief ist er auch persönlich angegriffen, muss sich immer wieder verteidigen, sagen, hey, ich bin doch auch ein Apostel. Ja? Man spricht ihm das so ein bisschen ab. Ich bin doch auch ein Guter. Ja? Ich habe es doch auch drauf. Man merkt, auch da ist Menschlichkeit drin. Und wir möchten das nicht ausspielen, möchten heute zusprechen, du darfst auch menschlich sein und trotzdem geistlich vollmächtig. Das muss sich nicht ausspielen. Und das ist wichtig. Wir wollen nicht sagen, okay, ich bin geistlich, aber ich lasse einfach meinen Menschen, wie er ist, und bleibe so, wie ich bin. Das ist nicht unser Thema. Wir wollen uns entwickeln und annähern und immer mehr werden wie Jesus. Aber in der Momentaufnahme ist es in Ordnung, wenn beides zu sehen ist. Und es spricht dir nicht den Glauben ab. Und das ist der Zuspruch, den ich heute geben möchte. Wenn du heute Morgen sagst, eigentlich bin ich gescheitert in Sachen, eigentlich fühle ich mich nicht würdig, dann sage ich dir, das ist real. Aber es ist nur die eine Seite. Die andere Seite ist, Gott sagt, trotzdem habe ich dich erwählt. Trotzdem sage ich zu dir, du bist würdig. Trotzdem sage ich, ich gebe dir Vollmacht. Und du kannst Dinge in meinem Namen tun, auch wenn du dich nicht würdig fühlst. Und ich sage euch das ganz ehrlich aus meinem Leben. Ich habe mit so vielen Dingen zu tun und so vielen verrückten Situationen, auch Menschen und Umständen. Und ich fühle mich öfter mal nicht würdig. Und ich kenne das Gefühl. Und wisst ihr, was meine große Stärke ist? Ich sage jedes Mal, ist egal. Ich fühle mich jetzt gerade nicht würdig, ist egal. Ich weiß, es ist real. Und auf der gleichen Seite bin ich vollmächtig und gehe meinen Weg weiter. Ich werde weiterhin die Dinge oben halten, die ich für richtig halte. Ich werde weiterhin kommen und gehen, wo ich hin soll. Ich kenne aber beides und ich kann es aber miteinander aushalten und sagen, es ist ein großer goldener Schatz in einem irdenen Gefäß und ich kann das aushalten. Ich kann das verstehen und ich kann damit leben. Und wie gesagt, es ist keine Entschuldigung für eine Faulheit im Glauben oder ein Nichtentwickeln, sondern es ist eine Wahrheit, die uns eigentlich freisetzen soll. Wir lesen hier weiter im Vers 8 und 9. Hier spricht er weiter, von allen Seiten dringen Schwierigkeiten auf uns ein. Und dennoch werden wir nicht erdrückt. Oft wissen wir nicht mehr weiter und doch verzweifeln wir nicht. Wir werden verfolgt und sind doch nicht verlassen. Wir werden zu Boden geworfen, sagt Paulus hier, und kommen doch nicht um. Und das ist genau das, was hier steht. Bedrängnis von außen und trotzdem Stärke von innen. Ihr Lieben, wenn ihr sagt, ich erlebe Bedrängnis immer wieder und ihr wundert euch noch, dann müsst ihr einfach wissen, das ist eine Facette des irdenen Gefäßes. Die kriegen wir auch nicht los, solange wir hier auf der Erde sind. Das ist mit dabei. Es ist nicht schlimm, du brauchst kein schlechtes Gewissen haben. Wenn du gar keine Bedrängnis erlebst, dann hätte ich
schlechtes Gewissen an deiner Stelle. Wenn du jemand bist, da wo gar kein Anstoß um dich herum ist, keine Provokation, kein Anpieksen für Veränderung, dann bist du wahrscheinlich ein Mensch, der nicht lebt. Es ist in Ordnung, es gehört zum irdenen Gefäß, dass Bedrängnis von außen auf dich zukommt. Das gehört dazu. Und es ist eine Stärke von innen, die darauf reagiert. Und das ist genau das. In der Welt haben wir eben nicht Angst, wie es manchmal übersetzt wird, sondern wir haben in der Welt Bedrängnis, Druck von außen, ständige Situationen, die uns herausfordern. Aber habt keine Angst, weil in euch lebt etwas, was größer ist als diese Bedrängnis. Es ist beides. Es ist eine ständige äußere Bedrängnis. Und je mehr man auch Verantwortung übernimmt, steigt das auch. Herzlich Glückwunsch, herzlich willkommen. Aber es ist eine innere Stärke, die gleichermaßen wächst. Und hier Paulus, wenn man da liest, in diesen Stellen heißt es, der äußere Mensch wird ständig, zerrüttet oder ständig wird der äußere Mensch aufgerieben. Aber der innere wird ständig erneuert, von Tag zu Tag. Innen ist eine Kraft und Stärke, auf die wir bauen. Und das ist diese Spannung, die wir auch aushalten dürfen, wenn Gott denn in dir lebt. Wenn du sagst, Religion ist nicht so mein Ding, dann stimmt es, ist auch nicht so mein Ding. Kirche ist nicht so mein Ding, finde ich auch nicht so cool. Aber Gott als der, der in einem Menschen leben kann, um etwas Neues hineinzubringen, eine innere Stärke und Kraft, die unvergleichlich ist und besonders standhalten kann gegen jede Bedrängnis von außen, darum geht es beim Glauben. Wenn du sagst, ich bin nicht so gläubig, dann frage ich dich, hast du überhaupt verstanden, worum es im Glauben geht? Es geht nicht darum, ein äußeres Christsein zu führen, sondern in einer äußeren bedrängten Welt ein innen starkes Leben zu führen. Und dazu gibt uns Gott die Kraft, wenn wir mitmachen. Und das ist die Spannung von außen und innen. Und das muss so sein. Das Letzte ist hier, Tod bringt Leben. Ich lese noch weiter im Vers 10. Auf Schritt und Tritt erfahren wir am eigenen Leib, also das berichten jetzt hier diese Männer, was es heißt, am Sterben Jesu teilzuhaben. Aber gerade auf diese Weise soll auch sichtbar werden, dass wir schon jetzt in unserem irdischen Dasein am Leben des Auferstandenen Jesu teilhaben. Vers 12, unser Dienst bringt es also mit sich, dass an uns der Tod zur Auswirkung kommt, aber er führt auch dazu, dass an euch das Leben wirksam ist. Das sind Verse, die muss man sich mal reinziehen. Wird also berichtet davon, dass sie ständig in ihrem Dienst, also was sie da machen, erleben, dass sie an dem Tod Jesu teilhaben, aber dass dadurch sie Leben für andere bringen. Auf Schritt und Tritt erfahren wir am eigenen Leib, was es heißt, am Sterben Jesu teilzuhaben. Und hier kommt die ganze Thematik mit Sterben und Leben, die ganze Thematik mit Tod und Leben. Und das ist, was die Bibel uns sagt zum Christentum. Ihr müsst sterben, um zu leben. Und es ist nicht nur ein einmaliges Sterben, wo man sagt, ich gebe mein Leben jetzt Jesus, sondern die reden hier von einem Lebensstil, wo sie fast täglich erleben, wie sie Teil sind am Sterben Jesu, aber nicht umsonst, sondern um Leben freizusetzen für andere und auch für sich. Also wir kommen hier nicht drum rum, Tod bringt Leben. Und für alle, die denken, Christsein ist erstmal Leben, sage ich dir, es ist erstmal Sterben und dann Leben. Aber es läuft dann auch parallel. Und ich möchte dich einladen als irdenes Gefäß. Wir müssen ein Stück weit sterben, nach und nach, um zu leben. Das ist die Reihenfolge. Aber man stirbt ja nicht etwas, was es wert ist zu leben, sondern man stirbt Dinge, die einen eigentlich hindern am Leben. Was stirbt ist der Egoismus. Was stirbt ist eigene Pläne, die sowieso nicht aufgehen. Was stirbt ist Zerbrechlichkeit, die nichts bringt. Aber es bringt Leben für dich und andere. Und darum geht es, um am Sterben Jesu teilzuhaben, bedeutet es, für seine Sache zu leiden. Menschen leiden immer. Und der große Punkt und Unterschied ist hier, leide nicht für irgendwas, sondern wenn du schon leidest, dann leide um Jesu Willen. Was bedeutet das? Muss ich mich jetzt selbst kasteien? Muss ich jetzt 20.000 Ave Marias beten? Oder muss ich einen Katalog auswendig lernen? Oder jeden Sonntag in die Kirche gehen, was unseren Leuten ja sehr schwerfällt hier? Sondern sterben bedeutet, dass wir Dinge für Jesus sterben lassen, die in seinen Augen kein Leben bringen. Um Jesu Willen zu leiden, bedeutet nicht sinnlos zu leiden, sondern etwas zu erleiden, was schließlich viel besser ist als das, was wir vorher hätten. Für Jesus zu leiden bedeutet, in seinen Willen, in seine Art hineinzukommen, was uns schließlich viel länger am Leben hält, was schließlich viel wirksamer ist für uns. Also wenn wir schon leiden und wenn wir schon irgendwie was Negatives erleben, dann tun wir es um seinetwillen, weil es bringt Leben für dich und auch andere. Wir lesen hier, dass das, was diese Männer hier durchmachen, was sie erleben an Entbehrungen, an äußerlichen Bedrängnissen, ist zwar irgendwie eine Art von Tod, aber es bringt so vielen Menschen Leben. Diese Menschen haben es Hunderten, Tausenden und wenn man es heute sieht, Millionen Menschen möglich gemacht, dass sie in ein Leben hineinkommen, das ohne das nicht möglich wäre. Ich möchte dich heute ermutigen, dein Leid umzudeuten und zu sagen, das, was ich leide, wenn ich es tue, um Jesus nachzufolgen, ist ein Leid, was schließlich Leben bringt. Ich möchte heute zu den Zerbrochenen sprechen, sagen, was du an Zerbruch erlebt hast, was du an Scheitern erlebt hast, können wir umdeuten, wenn wir Jesus folgen und sagen, dieses Leid, was ich erlebt habe, kann Leben bringen für viele andere. Das, der Lebensbereich, den du gescheitert bist, hat Gott ausgewählt, dass du durch diesen Lebensbereich andere Menschen zum Leben führst. Amen. Dort, wo du sagst, hier bin ich unwürdig, hier fühle ich mich unwürdig, hier habe ich versagt, das ist der Bereich, den Gott nimmt und sagt, in diesem Bereich werde ich durch dich Leben bringen für viele andere. Und damit deutet Jesus es um und das ist unsere Chance, weil wir sind alle irdene Gefäße, wir sind alle zerbrechlich, wir sind alle verletzlich und Gott sagt, das ist nicht das Problem, sondern ich werde eure Verletzlichkeit nehmen und füllen mit meinem Schatz. Ist das nicht die Lösung? Ich werde eure Zerbrechlichkeit nehmen und werde meinen Schatz hineinfüllen. Und das bedeutet, das, was du in deinem Leben aufgeräumt hast, dieser Dreck muss dein Nachfolger nicht mehr erdulden. Das, was du in deiner Familie aufgeräumt hast, müssen deine Kinder nicht mehr drunter leiden. Sollen wir praktisch werden? Die schlechten Muster, die du von deinen Oma und Uroma und Uropa hast, die du ablegst, müssen deine Kinder nicht mehr erleiden. Amen. Die schlechten und falschen Traditionen, die wir als Kirche eingeübt haben, die wir endlich sterben lassen und aufräumen, müssen unsere Kinder nicht mehr ertragen. Schlechten Lobpreis, schlechte passive Anbetung, falsche Zurückhaltung, nicht hingebungsvolles Christenleben, was wir ablegen und aufräumen, müssen unsere Kinder nicht mehr falsch lernen. Ich sage was ganz scharf hier. Wir müssen aufpassen, das, was wir jetzt hier leben, an Anbetung und an Hingabe, das werden unsere Kinder und auch alle Gäste als normal empfinden. Und alles, was hier stinkt, was unordentlich, was schwach ist, werden sie auch lernen als normal. Lasst uns dieses Leid und diesen Tod auf uns nehmen, dass wir alle religiösen Dinge sterben lassen, dass wir falsche religiöse Dinge loslassen, damit unsere Jugendlichen auf einem besseren Fundament starten und ihnen Dinge erspart bleiben. Amen. Wir stellen immer wieder fest im Gespräch, dass ganz viele Generationen vor uns nicht gelernt haben, zu ihrem persönlichen Herzen einen Zugang zu haben. Ja, unsere Eltern und auch Großelterngeneration, kriegen wir immer wieder mit, war in Umständen, wo es zu schwierig war, dass man wirklich Reflexion gelernt hat, dass man auch Teamgeist gelernt hat, dass man sein Herz teilt, dass man formulieren kann, was im Herzen los ist, haben ganz viele nicht gelernt und nicht lernen können. Und wir merken, dass wir auf diesem Fundament ganz neu starten mussten. Und wir möchten genau das tun. Wir müssen diese Dinge sterben lassen, damit andere leben können. Wenn du also sagst, in meinem Leben ist etwas, das sollen meine Kinder nicht haben, dann weißt du, wer die Verantwortung hat und wer die Vollmacht hat, das zu erledigen. Amen. Ich bringe es zum Ende. Die Essenz ist, die Spannung ist erlaubt. Man kann schwach sein, verletzlich sein und gleichzeitig vollmächtig. das ist auch die Lösung. Weil sonst wären wir alle raus. Und ich möchte mal für alle sagen, die Paulus nicht mögen, änder doch heute mal dein Bild und sag, es gibt Facetten, genügend Facetten, die Paulus seine Schwachheit und seine Entbehrung zeigen. Und trotzdem darf er vollmächtig sein. Wenn du Paulus nur siehst mit diesem Vollmächtigen, dann bekommst du ein schiefes Bild von ihm und dann magst du ihn nicht. Aber wenn du siehst, er war auch ein irdenes Gefäß. Er war auch verletzlich. Er hat sich auch verletzlich gezeigt, sogar in der Bibel. Er zeigt seine Schwächen und ist schwach und gleichzeitig vollmächtig. Und deswegen können wir ihn mögen. Okay, er hat mir 50 Euro gegeben, dass ich das jetzt sage. Ja, aber ich möchte daran nur ein Prinzip deutlich machen. Wenn du Menschen vor Augen hast, wenn du dich vor Augen hast und du siehst es zu einseitig, dann mögen wir uns nicht mehr. Und dann wird das Wort schief, dann wird die Botschaft schief. Und die Wahrheit ist, du darfst schwach sein und gleichzeitig vollmächtig. Amen. Du darfst zerbrechlich sein und musst es sogar. Du musst verletzlich sein dürfen und trotzdem vollmächtig. Und der Punkt ist, das darf dir keiner absprechen. Das darf dir der andere nicht absprechen, aber besonders du nicht dir selbst. Und ich möchte hier hineinsprechen, vielleicht auch prophetisch, bedeutet in Gottes Auftrag reden, Leute, die sagen, ich leide eigentlich unter diesem Minderwert, ich leide unter dieser Verletzlichkeit oder diesem Zerbruch, ich bin es eigentlich nicht würdig. Und das wird sich natürlich auswirken auf deinen Dienst, wie du agierst, auf deine Aktivitäten. Und ich möchte dir heute zusprechen, genau das ist der Fehler, wenn wir sagen, wir bleiben an der Zerbrechlichkeit hängen. Wir sagen, sie ist dabei, aber sie darf vollmächtig werden. Ich möchte es dir zusprechen. Minderwert ist nur eine Sache. Ja? Zerbrechlichkeit ist nur eine Sache. Und mindestens genauso ist die Vollmacht in dir. Das ist der Schatz im irdenen Gefäß, mein Thema heute. Es ist entscheidend, für wen wir leiden. Das ist die zweite Erkenntnis hier. Leiden müssen wir sowieso. Irgendwas sterben müssen wir sowieso. Aber es ist entscheidend, für wen stirbst du. Wenn du für deinen Egoismus, für deine Bedürfnisse, für dein ständiges sich um dich drehen leidest, dann Pech, das bringt nicht viel. Aber leide um Jesu Willen, um seinen Charakter, um sein Anliegen zu werden. Leide doch darum, um in seine Nähe zu kommen. Leide dafür und das wird Leben bringen für dich und andere. Amen. Wir haben heute Next Step Sonntag und das bedeutet, wir möchten in der Zeit jetzt noch, die uns verbleibt, 10 Minuten, Viertelstunde, uns einander zuwenden, immer so 5, 6 Leute, das könnt ihr, das schafft ihr, seid gute Deutsche und auch gute internationale Leute, ihr schafft das, euch zuzuwenden, immer in diesem Zahl ungefähr 5, 6 Leute und einfach jetzt konkret zu werden. Ich habe hier ein paar Fragen, die helfen sollen zum Weiterarbeiten, hast du diesen Schatz schon in deinem Gefäß? Und da dreht es einfach um die Frage, ist Gottes Licht, ist sein Leben, ist sein Geschenk schon in dich hineingekommen? Weil das ist der Anfang, da beginnt es. Und zweitens, hältst du die Spannung aus? Kannst du das aushalten, dass du einerseits zerbrechlich bist und trotzdem vollmächtig? Oder sagst du, da kippe ich immer und deswegen ist mein Leben wirkungslos. Deswegen komme ich nicht so richtig voran. Dann sprecht darüber. Und dann sprecht darüber, wie kann mein Sterben anderen Leben bringen? Und was kann mein nächster Schritt sein? Ihr habt es gehört, wir wollen hier konkret werden. Und es wird nicht konkret, wenn wir uns nicht nächste Schritte vornehmen. Es muss einfach sein. So, herzliche Einladung. Alle, die Gäste sind, ganz neu sind, die dürfen an die Bar kommen. Jetzt fragt sich vielleicht der ein oder andere, ich war einmal schon da, darf ich trotzdem noch mal an die Bar? Entscheide selbst, wenn du dich noch als Gast fühlst und es dir vielleicht ein bisschen zu nah ist, wenn man sich jetzt hier zuwendet, dann komm an die Bar. Dort bin ich und alle anderen, ihr kommt klar. Ihr wendet euch zu, habt eine gewisse Zeit und stellt euch diesen Fragen. Amen. Und bevor ihr dann abhaut, komme ich noch mal nach vorne. Vielen Dank.